Deutschlandfunk, eine Welt.
Und meine Damen und Herren, in Libyen entwickelt sich eine Situation, die ähnliche Ausmaße annehmen kann, wie wir das in Syrien gesehen haben, nämlich ein Stellvertreterkrieg. Und es ist von entscheidender Bedeutung, und Deutschland wird hier auch seinen Beitrag leisten, damit wir alles daran setzen, diesen Konflikt in Libyen nicht zu einem solchen Stellvertreterkrieg eskalieren zu lassen, sondern zu versuchen, hier wieder Staatlichkeit in Libyen herzustellen. Denn die gesamte Region in Afrika wird destabilisiert, wenn Libyen nicht stabilisiert wird. Und deshalb ist das unsere Aufgabe.
Bundeskanzlerin Angela Merkel diese Woche im Bundestag. In Libyen befürchtet sie also einen Stellvertreterkrieg wie in Syrien und kündigt an, Deutschland werde seinen Beitrag leisten, um in dem Land wieder Staatlichkeit herzustellen. Damit meint sie wohl eine diplomatische Großoffensive, von der neuerdings die Rede ist. Eine große Libyen-Konferenz im Herbst in Berlin mit allen wichtigen Akteuren an einem Tisch. Das Ziel, den Bürgerkrieg beenden. Libyen gilt als gescheiterter Staat. Menschenhandel und Waffenschmuggel blühen. Die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung kontrolliert de facto nur die Region um die Hauptstadt Tripolis. Menschenrechtsorganisationen kritisieren immer wieder die katastrophalen Zustände in den Flüchtlingslagern. Für Zehntausende Migranten ist Libyen ein Ausgangspunkt für die gefährliche Flucht nach Europa über das Mittelmeer. ARD-Korrespondentin Anna Almeling ist gerade von einer Recherchereise in Libyen ins Studio nach Kairo zurückgekehrt. Ich habe sie vor dieser Sendung gefragt, wie sie den Zustand des Landes vor Ort erlebt hat.
Also ich war vor allem in der Hauptstadt Tripolis und die Stadt selbst macht für mich auf den ersten Einblick eigentlich einen friedlichen Eindruck. Also die Menschen fahren zur Arbeit, sie gehen einkaufen, sie sitzen in den Cafés. Aber abends, wenn es dann ruhig wird in der Stadt, da hört man dann aus der Ferne die Einschläge von Raketen zum Beispiel. Tripolis wird von der international anerkannten Regierung kontrolliert und von Milizen, also von bewaffneten Gruppen. Und die unterstützen diese international anerkannte Regierung. Die haben aber viel mehr dann auch nicht unter ihrer Kontrolle, außer dieser Stadt Tripolis. Die ist umzingelt von Einheiten, die für Khalifa Haftar kämpfen. Das ist sozusagen ein Kriegsherr, der Tripolis unter seine Kontrolle bringen will. Und der hat bereits geschafft, weite Teile des Landes einzunehmen.
Wir hören immer, dass die Flüchtlinge in den libyschen Lagern unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten und gequält werden. Konnten Sie sich auch davon ein Bild machen?
Ich persönlich konnte diese Lager nicht betreten. Das wird Journalisten nur sehr selten gewährt. Aber was ich über diese Lager gehört habe, das sollen wirklich unmenschliche Bedingungen sein, in denen die Flüchtlinge dort leben müssen. Es heißt zum Beispiel, dass sie in Schichten schlafen müssen, auf dünnen Schaumstoffmatten, die auf Betonboden liegen. Und die hygienischen Verhältnisse in diesen Lagern müssen fürchterlich sein. Ich habe einige Flüchtlinge getroffen, die außerhalb dieser Lager leben, mitten in Tripolis. Also zum Beispiel in einer Art Lagerhalle unter einem Wellblechdach. Da war zum Beispiel auch ein Ehepaar aus dem Sudan dabei mit 7 Kindern. Die sind vor dem Bürgerkrieg dort geflohen, über den Tschad bis nach Libyen. Und jetzt sitzen sie dort sozusagen fest in Tripolis, auf wenigen Quadratmetern ohne Geld oder Arbeit. Sie sind auf Spenden angewiesen, bekommen manchmal Nudeln oder Reis. Aber, das haben sie mir erzählt, seit dem Opferfest im August haben sie kein Obst oder Gemüse mehr gegessen. Das ist einfach unerschwinglich.
Wenn wir über Libyen sprechen, dann geht es in der Berichterstattung oft um die Flüchtlinge. Aber wie geht es denn eigentlich den Libyern selbst?
Die Libyer selbst sind teilweise selber in Kämpfen involviert. Ich habe auch unter anderem einen Kämpfer getroffen, der gerade an der Front gewesen war, dort gekämpft hat gegen die Truppen von Haftar und verletzt im Krankenhaus gelandet ist, selber gesagt hat, er will sein Land verteidigen, er will für die internationale Regierung kämpfen und eben alles dafür geben, dass Haftar besiegt wird. Das hat mich sehr erstaunt, dieser Entschluss, das eigene Land zu verteidigen. Und daran merkt man eben, dass viele junge Leute in der Tat schon an der Front waren oder für irgendwelche Milizen gekämpft haben. Das ist in Libyen sehr deutlich. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Menschen, die sagen, wir haben genug von diesen Kämpfen. Wir wollen, dass sich die Politik hier einigt. Viele haben sehr viele Bekannte, die entweder gestorben sind oder verletzt wurden im Laufe dieser Kämpfe. Und das wirkt sich gerade auf die Psyche der jungen Leute aus, die das Gefühl haben, sie sind völlig perspektivlos eigentlich. Die Wirtschaft ist sehr schwach. Der Flughafen in Tripolis ist geschlossen. Das Land ist quasi abgeriegelt. Es ist schwer, das Land zu verlassen. Und das ist eine Perspektivlosigkeit, die sich sehr breit gemacht hat in Libyen.
Sie haben den General Haftar angesprochen, der im Frühjahr versucht hat, die Regierung in Tripolis zu stürzen. Dieser Vorstoß blieb stecken, aber dennoch, wie groß schätzen Sie seinen Einfluss, auch den militärischen Einfluss ein?
Also sein Einfluss ist groß, ich glaube aber kaum, dass der noch wächst. Haftar hat mit seiner Offensive begonnen Anfang April und da haben viele befürchtet, dass er die Stadt innerhalb kürzester Zeit einnehmen könnte und das ist ihm aber nicht gelungen. Seine Einheiten machen seitdem immer wieder Vorstöße auf die Stadt, kommen manchmal ein paar Kilometer weiter, werden dann aber meist wieder zurückgedrängt von den Einheiten, die die international anerkannte Regierung unterstützen. Und im Moment sieht es für mich so aus, als würde eigentlich keine Seite wirklich Land gewinnen. Viele Libyer, mit denen ich gesprochen habe, die rechnen damit, dass sich so bald nichts ändern wird. Also in einem halben Jahr, meinten meine Gesprächspartner, wird es noch genauso aussehen wie jetzt.
Die Bundeskanzlerin spricht von einem Stellvertreterkrieg. Wer kämpft denn da gegen wen? Und wer sind die jeweiligen Unterstützer, die Akteure außerhalb von Libyen im Ausland?
Offiziell unterstützen alle die international anerkannte Regierung. Deshalb heißt sie ja auch so, international anerkannt. Aber inoffiziell, da sieht es anders aus. Also Katar und die Türkei zum Beispiel, die unterstützen die international anerkannte Regierung auch militärisch. Und zwar trotz Waffenembargo, also eigentlich dürften sie das gar nicht. Und Haftar wiederum, der bekommt Waffen und schweres Kampfgerät aus Ägypten und aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und er bekommt auch Unterstützung aus Frankreich. Und das befeuert natürlich den Konflikt, denn es geht in Libyen, das ist ja ein Land, das viele Ressourcen hat, da geht es eigentlich immer auch um Öl, Gas und Gold.
Und wenn die Bundesregierung nun eine solche große Libyen-Konferenz ankündigt, wen muss man einladen und an einen Tisch holen, um diese komplizierten Probleme zu lösen?
Sicherlich Vertreter aus allen Landesteilen. Das ist sehr wichtig, weil Libyen als nicht besonders homogen gilt. Also drei verschiedene Landesteile, Cyrenaika, Tripolitanien und Fezzan, die haben schon früher immer mal Schwierigkeiten gehabt, zusammenzufinden, also in der Zeit vor Gaddafi. Und das spielt heute immer noch eine Rolle, also eine gewisse Distanz zwischen den unterschiedlichen Provinzen. Aber ob Haftar tatsächlich bei solchen Gesprächen auch dabei sein wird, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil zum Beispiel der Innenminister der internationalen anerkannten Regierung mir gesagt hat, Haftar ist ein Skorpion. Also da gibt es wirklich großen Hass zwischen diesen beiden Seiten. Und die international anerkannte Regierung versucht im Moment alles, um Haftar zu besiegen. Darüber hinaus müssen sicherlich auch internationale Akteure dazu bewegt werden, das zu tun, was sie immer sagen, nämlich die internationale anerkannte Regierung zu unterstützen.